ARD. ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Ich weiß, es ist schon wieder Oktober und wir haben noch gar keine Neuigkeiten rund ums deutsche ESC-Auswahlverfahren. Ja, wie kann das denn sein? Hier ist ESC Update, hier ist euer Podcast für alles rund um den ESC, jeden Monat in der ARD Audiothek. Und wir sind natürlich genauso gespannt wie ihr, was denn jetzt eigentlich passiert mit Deutschland beim ESC nächstes Jahr. Aber auch wir haben leider zumindest in dieser Hinsicht jetzt noch nicht wirklich was Neues für euch. Mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch dich, lieber Thomas. Hallo.
Ja, Ende Oktober und nichts Neues. Das ist, glaube ich, schon ein Rekord, muss man sagen. Da muss doch irgendwann was kommen. Insofern ein spannungsgeladenes Hallo.
Ja, sind die denn alle unfähig? Ich kann euch doch schon alle schimpfen hören. Nein, sind sie nicht. Da kommt was. Es wird bald passieren. Aber noch haben wir nicht wirklich was Neues. Ich habe ja in der vergangenen Folge ganz gegebenenfalls ein bisschen angedeutet, dass wir mit einer Sonderfolge zwischendurch vielleicht schon mal kommen, wenn es Neuigkeiten gibt, aber es gibt sie eben noch nicht. Deswegen hören wir uns heute zu diesem herbstlichen ESC-Update, in dem wir aber trotzdem tolle Themen haben. Es gibt ja noch ganz viele andere Sachen in dieser ESC-Welt. Eine Sache ist aber schon bekannt rund um das deutsche Auswahlverfahren, nämlich dass die Produktionsfirma Bildergarten Entertainment nicht mehr dabei ist. Bildergarten macht ja zum Beispiel das Format The Voice, war seit 3 Jahren für die Produktion des Vorentscheids zuständig. Und jetzt, da war man beim Medienmagazin DWDL einfach mal so schlau und hat bei Bildergarten nachgefragt, ob man das denn nächstes Jahr eigentlich wieder mit dem NDR macht und eben für den ESC arbeitet. Die Antwort war nein, tut man nicht. Zumindest das wird also eine Änderung sein. Und für alles Weitere, ja, gehe ich jetzt einfach mal sehr stark davon aus. Hören wir uns dann, ja, Ende Oktober, Anfang November irgendwann mal mit einer Sonderfolge von ESC Update in der ARD Audiothek. Jetzt ist es aber so, solange die Delegation keine Ankündigung macht, haben wir uns gedacht, naja, machen wir halt eine. Haha.
Ja.
Und zwar eine, die unseren Podcast betrifft, Thomas. Und du hast dir was ausgedacht.
Ja, wir machen eine ganz, ganz besondere Show. Und zwar die besten 40 ESC-Party-Hits der vergangenen 10 Jahre. Das wird eine 4-stündige, tolle Show. Und ihr könnt abstimmen, welches die 40 besten ESC-Party-Hits der letzten 10 Jahre waren. Das Voting machen wir zusammen mit unseren Freunden und Kollegen von ESC Kompakt. Die haben da ja, was Votings angeht, eine ganz besondere Expertise. Sie liefern die 40, die Top 40 an, die ihr bestimmt. Und dann gibt es 4 Stunden. Mit bester Partymusik. Und das Tolle daran, es wird eine ESC-Chartshow, bei der nicht ABBA oder Euphoria vorne landen wird.
Ja, zumindest nicht das eine Lied von Loreen, das andere. Gucken wir mal. Genau, wir machen das zusammen mit ESC Kompakt im Dezember, also kurz vor Silvester. Mit anderen Worten, das ist dann auch gegebenenfalls ein Programm, das ihr auf eurer persönlichen Silvesterparty laufen lassen könnt. Einfach mal die Audiothek anmachen, ist eh immer zu empfehlen. Und es ist ja jetzt noch sehr, sehr früh. Wir haben ja erst Ende Oktober. Das Ganze wird im November losgehen, die Abstimmung bei unseren Freunden von ESC Kompakt. Und dann könnt ihr das Ganze eben Ende Dezember hören. Übrigens auch im Radio, das ESC Update Party Spezial. Das läuft auch bei NDR Blue am 28. Dezember. Das ist der letzte Samstag in diesem Jahr ab 14 Uhr. 4 Stunden lang ESC Party Musik im deutschen Radio, dass ich das noch erleben darf. Ich freue mich voll darauf. Und selbstverständlich ist dann eben unsere Art von Silvester Countdown dann auch als Podcast online. Was für ein Song gehört für dich auf die ESC Silvester Party Playlist?
Oh mein Gott, da gehört ja so viel drauf. Ich grenze es mal ein. Lass uns doch mal gemeinsam drüber sprechen, welche Songs wir aus den Dachländern, also Deutschland, Österreich, Schweiz, wir machen ja normalerweise gar nicht so die Party-Songs. Aus Deutschland in den letzten 10 Jahren würde ich Ben Dolic vorne sehen. Österreich, ja, würde ich Edgar Allan Poe vorne sehen.
Aber Kalleen kann man auch spielen und Lumix kann man auch
Kalleen
spielen.
Auch. Ja, genau.
Also und Österreich hat sich zum Partyland entwickelt.
Ja, das ist richtig. Und aus der Schweiz gibt es auch natürlich Luca Henny, würde ich da ganz vorne sehen. Aber natürlich geht auch der aktuelle Siegersong auf Dancefloors, da funktioniert er auch. Also, und wenn man dann in die Jahrgänge einsteigt, da gibt es so viele, so tolle Songs. Und das sind eigentlich auch die Songs, die ich auch privat sehr viel höre. Und dann das in eine schöne Struktur zu bringen, in so eine Top 40 mit eurer Hilfe, das wird eine große Freude.
Ja, wenn man das jetzt einfach so sagt, die ESC-Hits der letzten 10 Jahre, ich finde, das klingt eigentlich gar nicht so viel, aber das ist wahnsinnig viel. Also wenn wir uns jetzt die Jahrgänge angucken, bis zurück zu 2015, das ist ja dann quasi unsere Auswahl, Da ist richtig viel passiert beim ESC in Sachen Party. Selbst hier Three Minutes Bye Bye, was wir nachher noch haben. Golden Boy, das war 2015. Das kann auch auf diese Playlist. Also ihr werdet da sicherlich sehr, sehr viel Spaß haben beim Voten. Wie gesagt, das Ganze beginnt dann im November. Wir haben vom ESC auch ein bisschen was Neues. Zwei Nachrichten gab es in den letzten Wochen. Einerseits haben wir mit dem Briten Martin Green jetzt einen ESC-Direktor. Das ist so eine neu geschaffene Position bei der EBU. Und dieser Direktor soll mit dem allseits bekannten und beliebten Supervisor Martin Österdahl zusammenarbeiten. Und dann soll es in Zukunft auch noch spezielle Rückzugsorte für die Acts in der ESC-Halle geben, in der dann übrigens auch Kameras verboten sind, wo sie wirklich ihre Ruhe haben können, wo sie so eine Art Safe Space haben können. Und das sind eben beides Reaktionen auf diesen manchmal doch sehr chaotischen ESC in Malmö. Ich finde, auch beides klingt erstmal sinnvoll. Aber Thomas, sollte nicht eigentlich auch der ganze ESC ein Safe Space sein?
Ja klar, klar. Safe Spaces sind erforderlich. Ich bin ja bei NDR 2 und wir bei NDR 2 organisieren ja auch viele Festivals und da ist es genau so. Da gilt Backstage, keine Kamera, kein Mikro, damit die Künstler da rumlaufen können und sich nicht immer belämmert oder beobachtet fühlen. Natürlich, bei unseren Festivals haben wir Zugang zu den Künstlern und können mit denen Interviews machen, aber alles nur nach Vorabsprache. Das ist sozusagen die goldene Regel Backstage bei allen NDR 2 Festivals und ähnlich soll es jetzt auch beim ESC sein und das finde ich ist schon neu. Also wenn sonst war das nicht in der Delegation Bubble, wo die ja 43 von mir aus Delegationen sind. Jede einzelne Delegation hatte auch immer ein Embedded, also ein eingebettetes Kamerateam und Journalistenteam dabei, die da gefilmt haben, wie blöd. Also man war sich da nie sicher, irgendwo vor einer Kamera oder vor das Mikrofon von Stefan Spiegel zu geraten. Das ist jetzt vorbei, ja. Also auch wir von Eurovision.de dürfen dann nicht mal wie blöd da mit Mikros rumlaufen. Und am Ende finde ich das gut. Also dieser Safe Space, das ist schon wichtig, auch für die Künstlerinnen und Künstler, Promotion hin oder her. Und ich glaube, das ist auch schon das erste Ergebnis des neuen Direktors. Insofern hat er einen guten Anfang geleistet.
Ja, mal gucken. Ich glaube nicht, dass dieser Safe Space jetzt bedeutet, dass die gesamte Delegationsbubble quasi kamerafrei wird, aber es wird mit Sicherheit dann eben einen Bereich geben. Aber mal gucken, wie das dann aussieht mit der Backstage-Berichterstattung kommendes Jahr in Basel. Da sind ja eh noch viele Fragezeichen offen, aber wir wissen jetzt, man hat schon mal erste Lehren quasi gezogen aus Malmö. Wir haben heute zwei große Themen für euch in diesem Podcast. Einerseits schauen wir nachher auf den Junior Eurovision Song Contest. Der findet am 16. November in Madrid statt und läuft hier in Deutschland bei Kika und auf eurovision.de. Hier hört ihr nachher schon mal ein paar Songs, vielleicht auch schon den Gewinner und ein paar Einschätzungen zu diesem Jahr. Und nachdem wir ja in den vergangenen Folgen schon so ein wenig beleuchtet haben, wie man in den verschiedenen Ländern Europas auf den ESC guckt, letztes Mal war ja zum Beispiel Tschechien dran, gucken wir heute auf Moldau. Und das hat auch einen Grund. In Moldau gab es vor kurzem ein Referendum, ob der Wunsch nach einem EU-Beitritt in die Verfassung des Landes geschrieben werden soll. Es gab eine hauchdünne Mehrheit für Ja. Und ähnlich wie die EU ist ja auch der ESC dafür da, Europa zu verbinden. Deshalb jetzt gleich der Exkurs Moldau. Der wird sehr spannend. Zu Gast sind heute Daniel Kähler und Arne Bartram. Und wir fangen an mit einem Partysong aus Moldau. Den könnt ihr auch wählen in unserem Silvester-Ranking. Der kommt aus dem Jahr 2018. Es gab eine lustige Performance mit Türen. Aber auch ohne macht der Song Spaß. My Lucky Day von den Doredos.
Front of me, a hidden rhapsody. I walk into temptation.
So, und mein Lucky Day ist es natürlich immer, wenn ich mit ihm sprechen kann, zugeschaltet aus Bremen. Daniel Kähler, herzlich willkommen.
Den hast du dir jetzt aber extra zurechtgelegt, oder?
Nur deswegen habe ich diesen Song gespielt.
Wunderbar, schön, dass ich hier sein kann. Hi.
Ich möchte mit dir natürlich über den ESC sprechen, ist klar, aber auch über Politik in Moldau. Ist ja ein kleines Land im Osten Europas, grenzt an Rumänien und die Ukraine. Mhm. Und du warst sogar kürzlich da in Moldau. Warum? Was hast du dann gemacht?
Ich habe eine Reise gemacht, ungefähr eine Woche, ein bisschen länger sogar, auch mit anderen Journalistinnen und Journalisten zusammen. Das Ganze war organisiert von der Bundeszentrale für politische Bildung, denn wir wollten uns angucken, worüber sprechen die Leute in Moldau kurz vor den Präsidentschaftswahlen dort, kurz vor einem EU-Beitrittsreferendum. Was sind da gerade die großen Themen? Denn Moldau, ehemalige Sowjetrepublik, ist eben noch nicht Mitglied der EU. Da reden gerade viele drüber, wie soll es weitergehen.
Und dieses Referendum war ja vor kurzem, jetzt am Sonntag, den 20. Oktober. Worum genau ging es denn da? Deswegen war ja Moldau auch sehr viel in den Schlagzeilen.
Ja, genau. Ja, ja. Ja, viel besser erklären kann uns das Julian Gröger. Ich habe diese Frage nämlich schon im Vorfeld mal an ihn weitergegeben. Er lebt seit Jahren in Moldau, ist unter anderem für einen Wirtschaftsverband und auch die Heinrich-Böll-Stiftung da tätig. Und er hat mir erklärt, warum das aus Sicht der aktuellen Regierung Moldaus so wichtig ist und war, das Ziel, wir wollen in die EU, in die Verfassung zu schreiben. Denn darum ging es.
Also man wollte, dass das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann von einer möglichen zukünftigen Regierung. Und man hat sich, glaube ich, einfach Rückenwind erhofft durch die Eröffnung des EU-Beitrittsprozesses im Dezember 2023. Jetzt rückblickend müsste man sagen, ja, hätte man das doch lieber gelassen. Also hätte man auf das Referendum verzichtet. Das Land ist jetzt noch tiefer gespalten, würde ich sagen, durch das Referendum.
Also man konnte quasi darüber abstimmen, soll der EU-Beitritt in die Verfassung als ganz wichtiges Ziel. Das Ergebnis war, wie gesagt, sehr knapp. 50,46% waren für den EU-Beitritt in der Verfassung, knapp über 49 dagegen. Ne?
Ja, das ist wirklich ein Herzschlagfinale gewesen bei dieser Abstimmung, bei der es ja auch Zwischenstände gab, wo es mal so aussah. Jetzt kann der EU-Beitritt in die Verfassung. Yes. Es war super knapp. Wieso ist denn Moldau so gespalten?
Ja, ein Grund waren wahrscheinlich viele Fake-News-Kampagnen, die aus Russland gegen die EU sozusagen produziert wurden und in Moldau dann auf den sozialen Medien ausgespielt wurden. Das war aber nicht der einzige Grund, hat Julian Gröger mir auch gesagt.
Und es ist nicht nur der russische Einfluss, der das Ergebnis so knapp gemacht hat. Es sind im Gegensatz zur Ukraine hier in Moldova mehr Leute Kreml-treu und drücken auch dem Kreml in der Ukraine die Daumen. Hier haben wir 30-35%, die sich also der russischen Sprache und der russischen Kultur näher fühlen, russische Medien konsumieren.
Und die haben einfach schon immer russlandnahe Parteien gewählt. Also der russische Einfluss, den gibt es einfach schon länger in Moldau. Gar nicht unbedingt jetzt initiiert durch diese Fake-News-Kampagnen. Das ist schon aus Sowjetzeiten so. Deswegen sind sich hier viele einfach nicht so sicher, ob ein EU-Beitritt für Moldau eine gute Idee wäre.
Wir haben jetzt über den russischen Einfluss in der Politik in Moldau gesprochen, aber auch beim ESC konnte man den ja schon merken. Der Song, den wir gerade gehört haben, My Lucky Day, der ist von einer Person komponiert, die ja auch selber mal für Moldau ein paar Jahre die Schritten gezogen hat.
Ja, ich weiß nicht genau, wie man es richtig sagt. Ich würde behaupten, eine der schillerndsten Figuren, die es in der ESC-Szene wohl gibt.
Philipp ja, Kirkorov. Das kann man sagen.
Das kann man, glaube ich, sagen. Also Philipp Kirkorov, ich glaube eigentlich Bulgare, lebt aber in Russland schon seit Ewigkeiten, hat selbst auch für Russland mal beim ESC teilgenommen. Schon ein bisschen her. 95 war das, glaube ich. Kann das sein?
Ja, lange ist es her.
Lange her. Dann eben als Komponist aktiv gewesen. Er ist jemand, der weiß, was er tut, glaube ich. Und er war auch für die Ukraine sogar schon als Komponist im Einsatz und eben auch für Moldau. Und klar, was hat er jetzt mit der Politik dort zu tun? Es ist so, in verschiedenen Städten fand im Frühjahr ein pro-russisches Volksfest in Moldau statt. Da sollte auch so ein bisschen Stimmung gegen die EU gemacht werden. Es sollte vor allem aber eine Alternative präsentiert werden. Eine Wirtschaftsunion, die von Russland initiiert wurde. Da gab es Musik, da gab es auch Streetfood. Alles aus Ländern, die nichts mit der EU zu tun hatten. Und zum Beispiel ein sehr russlandfreundlicher Politiker war per Videoschalte dabei, aber auch Philipp Kirkorov. Der hat also so ein bisschen seine Aura, seine Bekanntheit genutzt, um auch da Werbung zu machen für den politischen Standpunkt Moskaus. Denn ich glaube, auch das kann man sagen, er gilt schon auch eher als kremlnah und hat eben diese Stimmung auch in Moldau versucht zu verbreiten.
Ja, Philipp Kirkorov, ich überlege doch, wie man ihn beschreiben kann für Leute, die ihn nicht kennen. Ich würde sagen, Philipp Kirkorov zumindest optisch so eine Mischung zwischen Harald Glöckler und Rudolf Mooshammer.
Ja, das stimmt. Das Ja, das trifft es erstaunlich gut, ja.
Ja, ich glaube, ich bin ihm mal begegnet, irgendwo Backstage
was?
Beim ESC. Doch, ich habe Philipp Kirkorov mal gesehen. Doch, es gibt ihn wirklich. Aber es ist dann tatsächlich schon länger her. Russland ist ja auch schon länger nicht mehr beim ESC dabei und Philipp Kirkorov damit auch nicht.
Ja.
Aber man hat diesen russischen Einfluss in Moldau beim ESC ganz besonders 2021 gemerkt. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, aber da wurde der Song Sugar von Natalia Gordienko vorgestellt bei einer sehr großen mehrstündigen Abendveranstaltung in Moskau.
Ach so, natürlich,
was also gar nichts mehr mit Moldau zu tun hatte, wo sie dann, wo sie eine Bühne hatte im Prinzip nur für sich, wo sie Songs noch gecovert hat und wo sie dann Sugar präsentiert hat. Ich wünschte, ich hätte ihn nochmal gefunden. Ich finde es leider nicht mehr im Internet. Hat vielleicht auch seine Gründe. Aber das war alles herrlich absurd. Und da sah man schon, ja, Philipp Kirkorov entscheidet hier. Und das ist es gewesen. Wir wollen jetzt aber ein anderes Lied aus Moldau spielen, bevor wir uns gleich wiederhören. Und ja, uns dem Thema ESC in Moldau noch ein bisschen mehr nähern. Und zwar gibt es jemanden, der ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden, und zwar durch den ESC. Und der heißt Sergei Stepanow. Vielleicht werdet ihr diesen Namen nicht sofort kennen. Daniel, weißt du, wer Sergei Stepanow ist?
In meinem Kopf rattert es gerade. Ich habe keine Ahnung. Gib mir mal einen Tipp.
Er hat ein Instrument gespielt.
Das ist jetzt, ich hatte jetzt gerade an die Oma mit der Trommel gedacht aus Moldau, aber die kann es ja nicht gewesen sein.
Nee.
Ist das der, ist das hier von aus, da mit dem, das ist auch wieder so journalistische Leistung hier von mir. Nee, ich weiß es nicht.
Ist der mit dem Saxophon? Sergei Stepanow.
Natürlich, Epic Sax Guy.
Der Epic Sax Guy 2010 ist Moldau 22. geworden im Finale.
Die habe ich versucht zu sehen, als ich in Moldau war, aber da waren sie in Bukarest gerade.
Ah, das ist natürlich, da fährt ein Trenoletul hin, habe ich gehört.
Das stimmt.
Aber dazu später mehr. Jedenfalls, der Epic Sax Guy ist zusammen mit seiner Band Sunstroke Project und Olia Tira 22. geworden beim ESC 2010 mit dem Titel Runaway. Aber das hat ihm nicht geschadet. Es gibt auf YouTube 10 Stunden Compilations, wo nur sein Sax Saxophon-Solo zu hören ist. Das hat ihn wirklich berühmt gemacht. Und hier hören wir einmal den ganzen Song Runaway. Moldau beim ESC, das ist jetzt unser Thema. Der moldauische Sender TRM ist für die Teilnahme beim ESC zuständig und Daniel hat diesen Sender besucht. Wie war's? Was hast du da gesehen?
Oh, das war toll. Ich liebe es ja, Sender in anderen Ländern sich anzugucken. Und hier kann man wirklich sagen, Teleradio Moldova, TRM, ist ein Sender, der versucht aus sehr wenig viel zu machen. Das kann man, glaube ich, so sagen, weil das Budget ist im Prinzip zu klein für all das, was sie machen wollen. Das Funkhaus ist wirklich alt, wirklich renovierungsbedürftig. Da pfeift der Wind durch die Ritzen in den Fenstern oder in den Fensterrahmen. Sie sind auch sehr froh darüber, dass sie ausländische Hilfe bekommen oder Support oder Wissensaustausch zum Beispiel aus Japan, auch aus Deutschland, aus Estland, Großbritannien, aus verschiedenen Ländern. Man kann also wirklich sagen, Kooperationen sind für TRM wichtig. Und dann sind wir ja eigentlich auch wieder beim ESC, weil der ESC ist ja auch eine große Kooperation und gehört tatsächlich zu den meistgesehenen Sendungen im Fernsehprogramm von TRM. Ich hatte da mit dem stellvertretenden Direktor gesprochen und hatte ihn gar nicht auf den ESC angesprochen und dann habe ich nur gefragt, was wird denn am meisten geguckt im Fernsehprogramm und er sagte direkt, ja, Fußball-EM und natürlich ESC. Also schon ein wichtiges Ding.
Politisch haben wir gehört, ist Moldau sehr gespalten. Wie schaut man denn beim Sender und im Land generell auf den ESC?
Ja, auch mit gemischten Gefühlen, das passt ganz gut. Wie gesagt, es gucken einerseits sehr viele, aber es ist eben auch eine Veranstaltung, die mit, ich sag mal, den Wertevorstellungen vieler Menschen in Moldau ein bisschen kollidiert. Darüber habe ich mich mal mit jemandem ausgetauscht, die hat überhaupt nichts mit TRM zu tun, ist eine Studentin in Chișinău, der Hauptstadt. Sie heißt Andrea und sie ist auch ein bisschen ESC-Fan. Sie hat mir gesagt, sie würde so gerne mal zum ESC fahren und verfolgt das auch immer. Und ich habe sie gebeten, schick mir doch mal eine Sprachnachricht, was du über den ESC denkst.
Die Eurovision Song Contest ist eine großartige Chance für Moldau, sowohl für die Sänger als auch für das Land, auf sich aufmerksam zu machen und unsere Kultur zu fördern.
So, das können wir erstmal unterschreiben, denke ich. Aber sie sagt, es gibt auch immer wieder Kontroversen um zum Beispiel politische Einmischung beim ESC. Vielleicht entsteht auch der Eindruck, bestimmte Länder würden bevorzugt werden, hat sie auch gemeint. Und es gibt vor allen Dingen ein Thema, das viele Leute in Moldau bewegt.
In den letzten Jahren gab es immer mehr Shows, die andere sexuelle Orientierungen gefördert wurden, was viele Menschen im Land verärgert haben.
So, und da sind wir bei einem großen Thema. Ich sag mal, die Rechte oder auch einfach die Lebensrealitäten von queeren Menschen in Europa und Diversity. Da hat Moldau einen anderen Stand als viele Länder in Westeuropa. Ich drücke es jetzt mal so aus. Ja, also Gesellschaften entwickeln sich unterschiedlich schnell und oder einfach entwickeln sich unterschiedlich so. Und in Moldau ist jetzt mit, ja, ich sag mal, queeren Rechten nicht so viel los wie beispielsweise in Deutschland, Großbritannien oder Skandinavien. Und der ESC zeigt ja auch gerne seine, ich sag mal, Diversity-Seite. Und das gefällt eben nicht allen. Trotzdem hat mir der Vizechef von TRM gesagt, man will trotz dieser Kontroversen beim ESC dabei bleiben. Der Vizechef, mit dem ich da gesprochen habe, war auch selbst beim ESC schon und auch in der Jury. Also das finde ich irgendwie auch ein schönes Signal, dass da wirklich ganz hochrangige Leute aus dem Sender hingeschickt werden. Trotz aller finanzieller Probleme will man dabei sein, die Moldau so hat oder die der TV-Sender so hat. Und manchmal haben sie auch echt gute Ergebnisse.
Ja, und dazu passt ja auch, dass Moldau seit dem Debüt 2005 mit der trommelnden Oma, du hast sie erwähnt, jedes Jahr beim ESC dabei war. Jedes Jahr. Das haben andere Länder in der Gegend nicht geschafft. Zum Beispiel Rumänien, Ukraine, Bulgarien, die waren nicht jedes Jahr dabei, Moldau schon. Mhm. Was ist für dich typisch Moldau beim ESC?
Ich bin gespannt, ob du das jetzt teilst, Marcel.
Ich auch.
Ich finde, Moldau hat auch so zwei Seiten beim ESC. Da ist zum einen die, ich sag jetzt mal ganz liebevoll, die trashige Pop-Seite. Da wären wir so ein bisschen beim Sunstroke Project und da wären wir auch bei Sugar zum Beispiel, ja. Mhm. Und dann ist da so ein bisschen die folkmäßig traditionell angehauchte Seite, die hauptsächlich natürlich durch Zdopsi Zdup befeuert wird, die dreimal inzwischen für Moldau beim ESC waren. Das sind für mich so die beiden Seiten. Was dazwischen, kann ich mich gerade nicht dran erinnern, dass sie jetzt irgendwie nochmal ein ganz anderes Genre aufgemacht hätten. Und ehrlicherweise, ich liebe Moldau eher für diese zweite Seite, ja. Also, dass sie, und das kommt beim ESC ja auch immer gut an, dass sie dann mal, du hast den Trainer Litul schon angesprochen, wie da in Turin, Zdopsi Zdup hinschicken. Und ja, einfach Musik präsentieren, die wir sonst in der deutschen oder westeuropäischen Popszene nicht hören. Und das ist für mich eigentlich typisch Moldau. Ist auch wieder interessant, dass ich das jetzt so sage, aber wenn wir Deutschen da irgendwie mal traditionelle deutsche Musik in Anführungszeichen schicken würden, würden wir es wahrscheinlich hassen. Aber wenn es aus anderen Ländern kommt, finden wir es super.
Ja, wir schicken ja nie traditionelle deutsche Musik dahin. Vielleicht wäre das meine Idee.
Ja, das ist recht.
Ja, für mich ist Moldau eher Stupsi Stupp als Sugar. Das, ja, glaube ich, kann ich natürlich auch sagen. Ja, es gab mal, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich glaube, es gab mal so eine, nennen wir es mal, jazzige Ballade in den 2000ern, aber echt, meistens, ja, ist es tatsächlich genau das, was du sagst. Und Moldau hat natürlich auch, ich weiß gar nicht, wie groß die Musikszene in Moldau ist, denn in den letzten Jahren war es ja wirklich so, dass Moldau immer Leute zum ESC geschickt hat, die schon da waren. Nicht nur Stupsi Stupp, ja, auch Pascha Parfeni, auch das Sunstroke Project, also Natalia Gordienko war ja auch schon mal da, also die kommen alle irgendwie wieder.
Naja, und wenn man sich mal wirklich die Zeit nimmt und mit einem schönen Glas moldauischen Wein die Pre-Selection-Shows irgendwie tatsächlich anguckt im Livestream, ich sag mal so, da sind auch viele, ich weiß jetzt nicht, warum die da sind, warum die reingekommen sind in die Show. Da kann dann jeder fast so gefühlt. Ne?
Ja, und Moldau hat so oft öffentliche Castings, glaube ich, kann man das fast nennen.
Haben sie zumindest hin und wieder gehabt, genau. Und es kursierte auch vor Jahren auf damals noch Twitter ein hervorragender Ausschnitt, ein Recap einer Vorentscheidungsshow, wo wirklich ein skurriler Auftritt den nächsten jagte, der offenbar schlecht vorbereitet war, wo Leute vom Handy den Songtext abgelesen haben und in der Show standen. Und wenn dann natürlich irgendwie, weiß ich nicht, Stupsi Stupp dazwischen stehen oder so, dann gewinnen die natürlich. Also die haben es dann schon leichter, wenn sie wollen. Ich habe übrigens im gleichen Restaurant gegessen wie der Sänger von Stupsi Stupp. In Moldau, in Chișinău.
Aber leider nicht mit ihm.
Nee, leider nicht. Die waren auch nicht da. Das war richtig schade. Ich habe keinen ESC-Star gesehen in Moldau. Naja, nächstes Mal.
2022, als Stupsi Stupp eben in diesem Vorentscheid waren, da war auch geplant, einen Vorentscheid zu machen nach diesen öffentlichen Auswahlrunden, aber dann hat man sich dagegen entschieden und lieber die Band gleich direkt nominiert mit dem Song Treno Litul, den wir jetzt mal hören wollen, Stupsi Stupp und Frati Advahov. Einer der Songs, die für mich Moldau auf jeden Fall ausmachen. Ich danke dir sehr, Daniel. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, danke.
Jetzt also Treno Litul, Moldau 2022 und danach dreht es sich bei uns um den Junior ESC. Da starten wir mit Estland, Annabel und Tänavat. Hey ho, let's go! Hey ho, let's go! For the glory and rock and roll, join the train, be our guest, Chișinău, Bucharest! Începi, care țară, unde începi, țară veche, țară nouă, parcă-i una, parcă-s două, ba, parte ba, preună, parcă-s două, parcă-i una. Hey, ho, let's go, folklore, rock and roll, pleacă trenul, unde ești, Chișinău, București. Și-ntr-o țară și-n cealaltă joacă coră la olalt, și în fiecare țară face foarte ce vioară.
Rock and roll.
Das ESC-Update bei NDR Blue.
Mit diesem Song sind wir schon mittendrin im Thema Junior ESC. In 3 Wochen ist Finale und wir schauen auf diese Show in Madrid voraus. Und das machen wir natürlich mit dem frischesten und junggebliebensten Kollegen, den ich finden konnte, Arne Bartram. Herzlich willkommen.
Was für ein Intro. Hi, hi.
Es ist toll, dass du da bist. Wir wollen auf das große Ganze schauen, was da am 16. November auf uns zukommt. Übrigens live, 18 Uhr. Bei Kika und auf eurovision.de, aber auch auf 3 Songs im Speziellen. Du hast dich ja durchgehört und du bist auch zu einem Ergebnis gekommen. Du hast mir nämlich vorab schon gesagt, in einer gerechten Welt würde Estland gewinnen. Also das Lied, was wir gerade eben gehört haben. Was begeistert dich an diesem Song von Annabelle?
Also erstmal, der Song sticht für mich einfach total aus dem Rest raus. Wir haben ja so ein Jahrgang, der ist ein bisschen so ein Weltverbesserungsballaden-lastig, würde ich mal sagen. Dann gibt's noch so die typischen Comme-ci, Comme-ça, lalala Kinderlieder. Und da ist Tenavat einfach ja ganz anders. Der Song, der klingt also ein bisschen melancholisch, würde ich sagen, hat aber auch eine schöne Botschaft. Tenavat heißt ja so viel wie die Straßen und es geht ja auch um Kinder und Jugendliche, die sich nicht klein machen lassen, sondern ja so selbstbewusst rausgehen auf die Straßen, so ihr Ding machen. Also ziemlich passend für einen Wettbewerb, der sich ja eben an Kinder und Jugendliche richtet. Also das macht diesen Song einfach sehr, sehr glaubwürdig, finde ich. Die Sängerin, die hat auch noch eine ziemlich tolle, auch eher tiefe Stimme, also richtig krass dafür, dass die ja gerade mal 13 ist. Und dann ist der Song auch noch komplett auf estnisch gesungen und halt nicht nur so Alibi-mäßig. Ne? Und das finde ich halt immer schön, wenn da nicht irgendwie dem Komponisten einfällt, ah Mist, wir müssen das ja irgendwie hier so eine Quote erfüllen, na, dann machen wir halt irgendwie noch schnell 3 Zeilen in der Landessprache und dann den Refrain wieder auf Englisch. Nee, es ist komplett auf estnisch und die Sprache, die klingt auch einfach so schön.
Es gibt eine kleine Änderung im Vergleich zu den Vorjahren beim Junior ESC und das ist die, dass wir die Startreihenfolge jetzt schon kennen. Estland wird auf Position 2 starten, eigentlich ja traditionell der schlimmste Startplatz, den man haben kann. Ich hoffe, dass das Lied besonders genug ist, um im Kopf zu bleiben. Glaubst du auch, dass das eingängig genug ist, um am Ende zu überstehen in diesem 17er-Feld?
Ich hoffe es, aber ich gehe auch davon aus, deswegen habe ich dir geschrieben, in einer gerechten Welt, weil ja, ich befürchte auch so ein bisschen, es könnte untergehen. Ja.
In einer gerechten Welt wäre Estland auch nicht auf Platz 2 in der Startreihenfolge. Ich lieb's ja immer total, auf Komponisten zu schauen. Vielleicht bin ich da auch immer der Einzige, aber hinter Tänavat steckt Sven Lomus und das ist der estnische ESC-Komponist der 10er Jahre. Hat zum Beispiel Rendajat geschrieben, Rockefeller Street oder auch Verona, für mich alles große Klassiker. Jetzt ist er beim Junior ESC zurück und ich hoffe ein bisschen, dass du auch meine Freude über seine Songs ein bisschen teilst.
Ja, geht so, muss ich dir ehrlich sagen.
Das also, sagen die meisten, wenn ich mit Estland anfange. Was soll das?
Ja, überhaupt nichts gegen Estland, aber ehrlicherweise von seinen Songs kommt mir jetzt spontan nur Rockefeller Street irgendwie in den Kopf, ne? So dieses 1, 2, 7, 3 down the Rockefeller. So, das ist halt leider ein echt nerviger, aber heftiger Ohrwurm. Ich kann mich auch noch echt erinnern, wie ich diesen Song 2011 gesehen habe und mir damals schon so dachte, okay, warum singt da jetzt irgendwie eine Frau aus Estland über eine Straße in den USA? Aber gut, Sven Lomus, der scheint sich irgendwie für Straßen zu begeistern, ne? Damals die Rockefeller Street und jetzt in Tänavat geht's ja irgendwie auch wieder um Straßen.
Ich würde sagen, Tänavat ist mein Lieblingslied dieses Jahr beim Junior ESC, vielleicht noch zusammen mit Albanien. Sonst habe ich tatsächlich auch so meine Schwierigkeiten. Ich finde, es gab schon deutlich interessantere Jahre, aber sprechen wir auch gleich drüber. Jetzt sprechen wir erstmal über den Sieger dieses Jahr, denn ich gehe davon aus, dass die Ukraine gewinnen wird. Warum? Das hört ihr gleich. Jetzt gibt's erstmal Hear Me Now von Artem Kotenko.
Розкажи, про що болить твоє серце. Довго я чекав, щоб сказати на весь світ. Я готовий боротись за тебе, поки чую свій піп-піп-піп-піп-піп. Піп-піп-піп-піп-піп. З неба дощем, з неба дощем. Піп-піп-піп-піп-піп. Піп-піп-піп-піп-піп. Інколи ми розбиваємося. Інколи ми розбиваємося. Hear me now. Зростає віра, дім, де можеш бути ти собою, тим, ким захочеш, рідні будуть з тобою, дім, де вірю, світло проб'ється, твій голос почують музику твого серця.
Na, 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 na. Arne, das war der ukrainische Song beim Junior ESC. Gewinnt der?
Also die Ukrainer tun auf jeden Fall alles dafür. Es gibt ja ein Video von einem Auftritt im Vorentscheid und da ist ja wirklich alles von vorne bis hinten komplett professionell durchchoreografiert, inklusive so einer Handwischbewegung durch die Haare und einstudierten Kamerablicken. Also die überlassen halt wirklich nichts dem Zufall. Das ist wirklich perfekt inszeniert. Der Song ist auch noch catchy, also alles echt stimmig gemacht. Ich würde mal sagen, wenn das beim Wettbewerb genauso läuft, dann haben die echt gute Chancen.
Ja, catchy finde ich den auch, eingängig. Artem Kotenko kann sicher singen, auch so hoch, wird, denke ich, auch den Jurys gefallen. Worum geht's denn in dem Song?
Also in einem Satz zusammengefasst, darum, wie wichtig es eigentlich ist, ein sicheres Zuhause zu haben. Eine der ersten Zeilen im Song ist ja auch "There's no better place than home". Und was die ganze Zeit da natürlich mitschwingt, ist so ein bisschen der Gedanke, naja, dass die Kinder in der Ukraine das seit 2 Jahren ja eigentlich nicht mehr haben, sicheres Zuhause. Der russische Angriffskrieg, der wird jetzt natürlich nicht so direkt irgendwie thematisiert, offen angesprochen. Aber ich würde sagen, das Thema kommt schon durch, zum Beispiel, weil ja auch gegen Ende des Songs immer wieder sowas gesungen wird wie "Zuhause ist da, wo die Freiheit immer atmen kann". Also schon auch sehr pathetisch.
Ja, ich glaube, jeder Song aus der Ukraine, sei es beim Junior oder beim richtigen ESC, hat das Thema irgendwie drin. Ich glaube, das kann man auch gar nicht verlangen, das jetzt irgendwie draußen zu lassen. Was ich nur ein bisschen schade finde, der Song hieß eigentlich mal "Diem", das bedeutet so viel wie Haus, als er den Vorentscheid gewonnen hat. Jetzt hat man den Song so gelassen, wie er war, aber man hat den Titel geändert in sowas Plakatives, "Hear Me Now". Und das finde ich so schade, dass man da den, ich sag mal, künstlerischen, etwas undurchsichtigeren Titel ausgetauscht hat. Also ja, ich denke, man will echt gewinnen. Was glaubst du, wie wird denn die Inszenierung aussehen? Die im Vorentscheid war ja, die war gut, aber die war recht neutral. Meinst du, wir sehen in Madrid da irgendwelche Kriegsanspielungen?
Nee, auf gar keinen Fall. Also man hat es in diesem Vorentscheidsvideo ja gesehen, dass der Sänger so ein Outfit komplett in Blau mit so ein bisschen Gelb anhatte, also den Nationalfarben der Ukraine. Ich denke, so ähnlich wird das dann auch im Finale aussehen und alles andere wäre halt ein bisschen drüber. Es ist halt auch einfach ein Contest für Kinder.
Artem Kotenko tritt also für die Ukraine an und das ist ein Trend in diesem Jahr, den wir beobachten können. Die Jungs sind zurück. Traditionell treten ja viel, viel mehr Mädchen beim Junior ESC an, aber dieses Jahr haben wir ganze 7 männliche Einzelkünstler bei 17 Acts. Im Vergleich ist das wirklich eine riesige Zahl. Leider gleichen sich halt auch ein paar Songs, paar Auftritte sicherlich auch. Wir haben in diesem Jahr sehr viele, und das ist mein neues Genre, Boys mit Ballade. Und es gelingt mal besser und mal schlechter. Wir können mal zum Beispiel in Polens Song reinhören. Der klingt so. Das war Dominik Arim mit "All Together". Und ich fürchte, viele, die den Junior ESC irgendwie auch mal so unangenehm finden, ja, könnten in diesem Song so ein paar Belege für ihre These finden.
Was? Nein, wirklich? All together, einer für alle, alle für einen? Nee, wirklich. Also es tut mir auch mal ein bisschen leid, ne, weil wir reden ja hier von Kindern und die geben ja auch wirklich ihr Bestes und die trifft ja auch gar keine Schuld, weil im Endeffekt sind es ja irgendwie erwachsene Redakteure bei den Sendern, die dann da diese Entscheidung treffen, die denken, hey, das ist doch irgendwie eine super Idee, hier so ein kleines Kind mit so einer Friedensballade da irgendwie hinzustellen. Ich frage mich echt, wer da denkt, das wäre irgendwie so eine super Idee, da so eine wirklich, sorry, aber echt altbacken eine Friedensnummer da zu so einem Wettbewerb zu schicken. Also ich meine echt so, ne, einer für alle, alle für einen, wir können die Mauer wieder stürzen, wird auch noch gesungen, wir können die Welt wieder verändern. Also sorry, aber das ist irgendwie ein bisschen ausgelutscht.
Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass in dem Fall der Dominik so eine Musik privat gerne hört. Also das ist einfach so weit weg davon, von dem, wie ich mir vorstelle oder was ich denke, dass Kinder bei so einem Wettbewerb vielleicht singen könnten oder sollten. Es ist leider ein bisschen komisch.
Ja, ich finde, wenn man sich auch mal anguckt, was ist denn so in den letzten Jahren gut gegangen, ne? Da sind halt auch viele einfach so, ja, Lieder wirklich für Kinder, ne, wo es halt irgendwie auch so um Themen geht, die irgendwie so Kinder im Alltag beschäftigen oder einfach so ein bisschen niedlich sind oder so. Oder auch mal ein bisschen, ja, so einen auf cooler sein. Ne? Man will vielleicht ja auch als Kind, so als Jugendlicher immer mal ein bisschen eher sein wie die Großen. So. Mhm. Also ich glaube, das kommt dann halt eher. Und dieser Weltfriedensgedanke, es wirkt immer so ein bisschen wie so von so einem Erwachsenen, der das so ein bisschen da aufdrückt.
Ja, es haben schon viele Länder versucht. Es sind schon viele Länder daran gescheitert. Aber ich möchte mit dir noch über einen Song sprechen, den wir hiernach dann hören, nämlich den aus Portugal. Das ist auch eine Ballade, aber hier finde ich sie wirklich gut gelungen. Mir gefällt selten was aus Portugal, aber bei Esperanza, so heißt der Song von Victoria Nicole, dachte ich, die gehen all in. Nachvollziehbar für dich?
Also ist unter den Balladen, würde ich schon sagen, eigentlich die beste in diesem Jahr. Und vor allem finde ich halt spannend, dass es ein zweisprachiger Song ist, aber halt nicht wie sonst üblich, ne, Landessprache, weil muss ja sein, plus noch irgendwie Englisch, damit alles verstehen, sondern eben Portugiesisch und Spanisch. Also ich verstehe jetzt beides nicht, von daher ist es mir eigentlich egal, aber ich finde, es passt auch vom Klang her einfach super zusammen. Also es ist schon einfach sehr, sehr stimmig gemacht.
Nun könnte man natürlich sagen, jetzt singt sie Spanisch, weil das Ganze in Madrid stattfindet. Natürlich, aber gut, vielleicht, aber es gibt auch noch einen anderen Hintergrund. Denn Victoria Nicole wohnt erst seit 2018 in Portugal. Sie wurde aber in Venezuela groß, da spricht man eben Spanisch. Deswegen ist ihr Song zweisprachig. Das wird in Madrid sicherlich nicht von Nachteil sein. Ich bin mir sicher, die Jurys werden es lieben. Aber ist das Televoting bzw. das Online-Voting beim Junior ESC bereit für eine Ballade?
Ja, also es hat ja so in den 2010er Jahren, meine ich, auch einige Balladen gegeben, die gewonnen haben oder echt weit vorne gelandet sind. Ich glaube seitdem aber nicht mehr so wirklich. Ja, also die letzten Jahre waren es ja immer entweder so comme si, comme ça, la la la, Kinderlieder meistens aus Frankreich.
Bitte sag mir, dass comme si, comme ça nicht wieder gewinnt.
Nee. Nein, ich glaube nein. Ich hoffe nicht. Nee, aber entweder halt sowas, ne, oder ich sag mal so ein bisschen, ja, coolere, modernere Popsongs, wie vor ein paar Jahren Marlena. Also ich glaube einfach so die Zeit dieser klassischen Balladen ganz vorne, die ist einfach vorbei. Oder wenn, braucht es eine sehr besondere Inszenierung. Also von daher bin ich mal gespannt, wie die das dann auf die Bühne bringen.
Ja, 7 Jahre, meine ich, ist es her, dass eine Ballade mal, also wirklich eine klassische Ballade mal gewonnen hat beim Junior. Es war eine andere Zeit. Unsere Zeit ist vorbei. Ich danke dir, Arne. Schön, dass du da warst. Und jetzt gibt's Hoffnung für alle. Esperanza von Victoria Nicole.
Necesito esperanza por un día mejor, una vida mejor, por todos mis sueños. Cada día un mes una montaña que mi alma apaña sin pensar no amanhã. Cada día una conquista que no final do día enche o meu coração. Eu acredito no meu sonho e vou lutar para um dia concretizar. Meu coração crê, é meu sonho, deixa-lo ser. Várias portas se fecharam quando tentei entrar. Quase ninguém confiava, mas cheguei. Às vezes não é como se quer. Eu aprendi assim, não foi com os outros sequer. Fui comigo mesma, com os meus sonhos e ambições. Um desses sonhos é chegar aos corações. Porque tudo o que é música não são só canções. A minha história que canto com muito amor.
Necesito esperanza. die portugiesische Hoffnung. Wir hoffen auf einen tollen Junior ESC, bei dem übrigens Konzi wieder kommentiert und bei dem Deutschlands diesjähriger Act Bjarne an Startplatz 11 ran darf. Bei ESC Update sind wir jetzt bei der letzten Startnummer angekommen und dafür begrüße ich natürlich wieder Thomas Mohr. So, da bist du wieder. Hallo, hallo.
Ja, zum Finale wieder da. Hallo.
Sehr gut. Und wir schauen natürlich, wie sich gehört, zusammen auf diese Kategorie.
ESC Update. 3 Minutes. Bye, bye.
Und ich bin ja gedanklich, ehrlich gesagt, immer noch bei unserer bevorstehenden Partyausgabe. Und ich möchte heute einen Song aus dem Jahr 2012 würdigen. Mit anderen Worten, uralt ist dieser Song. Uralt. Und den könnt ihr gar nicht mehr wählen für unsere Hitliste. Deswegen kommt er jetzt hier. Ich höre ihn eigentlich nie bei ESC-Partys und ich verstehe gar nicht, warum. Denn Love Unlimited von Sophie Marinova aus Bulgarien schafft es bei mir total, ein Gefühl zu erzeugen. Das ist so das Gefühl von Strand- und Cluburlaub. Bei dir auch?
Ich finde es so toll, dass du den Song auswählst.
Oh.
Wirklich, weil ich meine, das ist ja so ein Underground-Hit, würde ich sagen. Mein Mann und ich, wir sind riesige Fans von diesem Song. Und Sophie Marinova war auch das Vorbild für eine Person in meinem ESC-Krimi. Ja, kleiner Exkurs, ich habe ja vor Jahren einen ESC-Krimi geschrieben, Mord beim ESC, anders ermittelt Mord beim ESC. Und eine Figur hieß dort Danka Donkova. Und da war tatsächlich Sophie Marinova mein Vorbild für diese Person, ja. Sie ist halt eine große Diva, sie hat schon 15 Alben aufgenommen und war dann eben damals 2012 auf der Bühne mit ihrer einzigartigen, wirklich einzigartigen Performance.
Ja, ich hoffe sehr, dass deine Romanfigur eine bessere hatte, denn ich fand diese Performance doch leider sehr verloren. Sie war auf dieser großen Bühne in Baku, sie war ganz alleine, hat so ein bisschen getanzt, aber das hat leider diesen Flair des Songs für mich überhaupt nicht rübergebracht.
Ja, das meine ich ja. Dieses Phänomen war auch warum wir die Künstlerin so faszinierend fanden. Nach meiner Interpretation ist Sophie Marinova eine Diva, die sagt, ach, was brauche ich Tänzer? Was brauche ich für eine Show? Ich bin die Show, ja. Also so habe ich das zumindest im Roman interpretiert. Und falls das eine wahre Argumentation ist, überschätzt sich die Künstlerin natürlich eindeutig. Gerade bei so einem Dance-Song hast du allein auf der Bühne eigentlich beim ESC gar keine Chance.
Love Unlimited, das war gleich aus zwei Gründen ein ganz besonderer Song. Einerseits ging es ja um grenzenlose Liebe, ja, und deshalb findet man im Songtext Wörter nicht nur auf Bulgarisch, sondern auch auf, Achtung, Türkisch, Griechisch, Spanisch, Serbokroatisch, Romani, Italienisch, Aserbaidschanisch, Französisch, Englisch und Arabisch. Ja, wie viele Sprachen waren das? Nochmal nachzählen. Das hat ihr leider keinen Finaleinzug gebracht, der Sophie Marinova. Sie ist im Halbfinale ausgeschieden als 11., obwohl sie punktgleich mit Platz 10 war. Denn Toji aus Norwegen hatte eine bessere Punkteverteilung. Es gibt da ja immer Regeln für Punktegleichstand und so. Über Toji haben wir auch schon mal gesprochen in dem Podcast. Wen hättest du im Vergleich lieber im Finale gesehen? Wahrscheinlich Bulgarien, oder?
Ja, also wir wissen nun ja auch, dass Toji Letzter geworden ist mit seiner Performance und er hatte da so eine, er hätte nach dem Semifinale aussteigen sollen, dann wäre er als Märtyrer aus Aserbaidschan zurückgefahren. Es gab da ja so Probleme mit den Sicherheitssachen und so, da hätte er den Ausstieg nutzen sollen, wenn er gewusst hätte, wie es ausgeht. Am Ende, glaube ich, hätte Love Unlimited tatsächlich ein paar mehr Punkte zusammengesammelt als Toji, insofern wäre ich jetzt für sie gewesen, für diesen Song.
Wir hören uns hier linear wieder am 30. November um 19.05 Uhr bei NDR Blue und in der ARD Audiothek. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir uns online auch schon vorher hören werden. Immer bei Breaking News sind wir mit einer Sonderfolge für euch da. Also erstens, wenn es Neuigkeiten zu Deutschland gibt beim ESC im kommenden Jahr. Oder zweitens, wenn Bjarne den Junior ESC gewinnt, dann machen wir auch was. Das steht aber mal fest. Wir sind auf jeden Fall in Alarmbereitschaft. Das auch mein nächster Programmhinweis, der Junior ESC am 16. November um 18 Uhr live bei Kika und auf eurovision.de. Wir hören uns sehr bald wieder und hier kommt Love Unlimited. Macht's gut, ciao.
Adios, tschüss. Yeah.
povičem, daj povičem, kad znamo.